Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Vor einem Jahr war sie dann endlich da, besiegelt und unterschrieben im Koalitionsvertrag. Heute, vor einem Jahr, hat die GroKo aus Union und SPD mit ihrer Arbeit angefangen. Es war ein langer Weg bis dahin und dieser Mann hier hat immer noch Zweifel daran, ob die GroKo bis zur nächsten Wahl durchhalten wird.
Nur wetten würde ich immer noch nicht darauf abschließen und das würden die meisten Beteiligten wahrscheinlich auch nicht machen.
Das ist Kevin Kühnert, der Chef von den Jusos. Seine Bilanz nach einem Jahr GroKo bekommt ihr im frischen Podcast vom Update. Heute ist Dienstag, der 12. März. Ein weiteres Thema bei uns: Sinnsprüche. Ich sag's direkt, ich bin kein Fan von solchen Sinnsprüchen. Also so Sachen wie oft verpasst man sein Glück, nur weil man sich wieder nicht getraut hat? Sorry Leute, da bin ich wirklich raus. Kann ich nichts mit anfangen, bringt mich auch nicht weiter. Aber es gibt schon Ausnahmen, oder?
Ja, es gibt ein Zitat, das heißt "The time is always right to do what is right" von Martin Luther King. Und das finde ich ein richtig, richtig gutes Zitat.
Wann Sinnsprüche wirklich sinnvoll sind im Sinne von etwas in uns anregen, uns zum Nachdenken bringen, das klären wir in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Das war ein langer Weg. Fast 6 Monate hat es ja gedauert, bis man sich einigen konnte. Dazwischen sehr viel Zoff, sehr viel Unmut, viele, viele Streitgespräche. Aber dann haben sich eben CDU, CSU und SPD darauf einigen können, den Koalitionsvertrag gemeinsam zu unterschreiben. Und das bedeutete, die Bundesregierung konnte dann auch mal endlich ran an die Arbeit. Das war am 12. März 2018. Schnelle Zeitrechnung. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2019, 12. März. Das bedeutet, seit heute gibt es ein Jahr GroKo. Und wir ziehen Bilanz, und zwar zusammen mit Kevin Kühnert, dem Chef der Jusos. Herr Kühnert, ich habe vorhin noch mal in Ihren Twitter-Account geguckt, aber heute ist noch nichts von Ihnen zu lesen über ein Jahr GroKo. Wie konnte das passieren?
Ja, das ist repräsentativ, weil ich mich wahrscheinlich an den meisten Tagen des letzten Jahres nicht zur Großen Koalition geäußert habe. Aber manchmal hängt einem dann so ein Image an, dass man nichts anderes zu sagen hätte als das. Insofern, Jahrestage sind für mich einfach nicht so fürchterlich wichtig.
Dann lassen Sie uns noch mal gucken. Im vorigen Jahr haben Sie ja gesagt, dass Sie nicht glauben, dass die Bundesregierung bis 2021 durchhält. Glauben Sie das immer noch?
Nur wetten würde ich immer noch nicht darauf abschließen und das würden die meisten Beteiligten wahrscheinlich auch nicht machen. Wir haben ja eine Koalition mit 2 Gesichtern gesehen im letzten Jahr. Der Start war so miserabel, wie er kaum mehr miserabel hätte sein können. Das geben die ja auch ganz offen zu. Die großen Streitigkeiten mit Seehofer rund um die Frage von geflüchteten Menschen und der Maßenkonflikt, das war sicherlich keine Werbeveranstaltung für die Große Koalition. Die letzten Monate waren besser, ob das das Gute-Kita-Gesetz ist oder die Beiträge zur Krankenversicherung, die jetzt wieder gleich von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen werden. Das ist aber auch keine Überraschung. Wir haben ja nie behauptet, dass nicht auch in der Großen Koalition sinnvolle Sachen beschlossen werden können. Die Frage ist halt nur, ist da genügend zu beschließen für noch etwa 2, 2,5 Jahre oder ist das irgendwann aufgebraucht? Und die Frage stelle ich mir schon sehr akut.
Das heißt, Sie sehen sowohl das, was eben noch nicht so gut läuft, aber wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie schon auch einmal an der einen oder anderen Stelle gesagt, im vergangenen Jahr, naja, so ein paar Sachen haben sich doch aber schon bewegt.
Ja, selbstverständlich breche ich mir ja auch keinen Zacken aus der Krone, das zuzugestehen. Natürlich bringt auch diese Regierung hier und dort Dinge auf den Weg. Spannenderweise sind es ja fast nur SPD-Projekte, die dort beschlossen wurden. Aber wenn wir denken zum Beispiel an den Streit um die Respektrente im Moment, also die Frage, ob da Leute zum Amt gehen und sich nackig machen müssen, bevor sie diese Anerkennung für ihre jahrzehntelange Tätigkeit bekommen oder nicht, dann sieht man, dass die Weltbilder eben doch weit auseinandergehen. Oder beim Streit um 219a, das Informationsrecht über Abtreibung, das sind ja grundsätzliche ideologische Konflikte und die kann man eben auch nicht beiseite wischen. Hier koalieren eben nicht 2 Parteien, die total verwechselbar sind, sondern 2 Parteien, die eigentlich in vielen Themenbereichen was ganz Unterschiedliches wollen.
Die Koalition hat ja im vergangenen Jahr schon ein paar wichtige Dinge beschlossen. Also Recht auf Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit zum Beispiel. Familiennachzug für Geflüchtete. Mietpreisbremse ist nachgebessert worden. Insgesamt kommt man da auf rund 40 Projekte, hinter die man im Endeffekt schon ein Häkchen machen kann. Ist das nicht eigentlich eine gute Bilanz? Reicht Ihnen das?
Ja, die genannten Sachen sind ganz überwiegend gute Sachen. Die waren allerdings auch weniger umstritten in den Koalitionsverhandlungen. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der letzten großen Koalition 2013 bis 2017, dann fällt ja eines auf. Das Problem war damals nicht die Anfangsphase der Koalition. Das Problem war das Ende, weil es offensichtlich nichts mehr gab, was man noch gemeinsam beschließen konnte. Man hat eine Welle von Themen vor sich hergeschoben, die nicht mehr geeint werden konnten. Und das ist ja das, was den Menschen dann bei der Bundestagswahl in Erinnerung blieb. Wie war diese Koalition? Och, die haben sich eigentlich die ganze Zeit nur gestritten. Und diese Gefahr, der muss man dieses Mal aus dem Weg gehen. Deswegen ist uns diese Revisionsklausel, diese Halbzeitbilanz, wo wir uns fragen werden, machen wir weiter oder nicht, deswegen ist die so wichtig, weil es nicht nur um das Erreichte geht, sondern immer auch um die Frage, hat man noch was zusammen zu erledigen oder ist alles, was geht, bereits erledigt worden?
Sie waren ja auch entschieden dagegen, dass es überhaupt eine GroKo gibt. Ich glaube, wir erinnern uns alle daran, Sie wahrscheinlich auch noch besonders gut, also die No-GroKo-Kampagne, ne, die sich dann am Ende eben nicht durchgesetzt hat. Wenn Sie jetzt trotzdem noch mal gucken, wie zufrieden sind Sie denn letztendlich mit der Performance Ihrer Partei innerhalb der GroKo?
Ich sehe mit einer gewissen Genugtuung, dass manche unserer Kritik aufgegriffen wurde. Wir haben ja zum Beispiel gesagt, Leute, es kann nicht sein, dass wir Politik so machen, dass der Streit immer nur hinter verschlossenen Türen stattfindet, wo ihn normale Menschen gar nicht mitkriegen, und nach außen treten wir so auf, als würde zwischen uns und die Union kein Blatt passen. Und als eine Reaktion darauf gibt es ja im Moment viel häufiger Initiativen, die zum Beispiel aus den SPD-geführten Ministerien kommen, bei denen erstmal nicht das im Koalitionsvertrag Vereinbarte aufgeschrieben wird, sondern das, was die SPD gerne möchte. Also der Vorschlag von Hubertus Heil zur Respektrente, eben ohne Bedürftigkeitsprüfung, ja, der ist so nicht vereinbart im Koalitionsvertrag, aber er hat jetzt als SPD-Minister sich erlaubt, einfach mal die SPD-Position aufzuschreiben. Und ich glaube, das ist ein Verdienst für die öffentliche politische Debatte, weil man jetzt klarer erkennen kann, was wollen die Sozis eigentlich und was wollen die Konservativen.
Ein Jahr GroKo, ich habe drüber gesprochen vor der Sendung mit dem Vorsitzenden der Jusos, Kevin Kühnert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Boeing 737 MAX 8 darf nicht durch den deutschen Luftraum fliegen. Das hat der Verkehrsminister Andreas Scheuer heute mitgeteilt. Sicherheit geht absolut vor, so hat er das begründet. Und diese Sperre gilt auch ganz aktuell jetzt für den kompletten europäischen Luftraum. Grund ist der Absturz von einer Boeing 737 MAX 8 in Äthiopien vor einigen Tagen. Es wird vermutet, dass sowohl dieser als auch der Absturz einer solchen Maschine im Oktober in Indonesien mit dem Flugzeugtyp zu tun hat. Und das lassen wir uns jetzt nochmal einordnen von Volker Thomalla. Der ist Chefredakteur von aerobus.de. Das ist ein Online-Magazin für Luftfahrt. Volker, Flugzeuge von diesem Typ dürfen jetzt nicht mehr durch den kompletten europäischen Luftraum fliegen, auch nicht durch China, Großbritannien, Äthiopien, Indonesien. Ist das angebracht oder ist das auch eine Reaktion auf die Spekulationen um diesen Flugzeugtyp?
Nein, das ist angebracht aus dem einfachen Grund, weil man nicht genau weiß, warum dieses Flugzeug in Äthiopien abgestürzt ist. Es ist der zweite Absturz, wie du gesagt hast. Vor 5 Monaten ist ein zweites Flugzeug dieser Baureihe in Indonesien abgestürzt. Und solange man eben nicht weiß, was da genau vorgefallen ist, solange will man diese Flugzeuge nicht fliegen lassen, damit man einen solchen weiteren Unfall verhindern kann.
Es wird vermutet, es gibt Spekulationen darüber, dass es eben Ähnlichkeiten gibt bei diesen beiden Abstürzen. Welche sollen das denn sein?
Nun, die Ähnlichkeiten sind in der Tat frappierend. Beide Flugzeuge sind wenige Minuten nach dem Start abgestürzt. Beide Flugzeuge sind senkrecht abgestürzt und bei beiden Flugzeugen scheint es ein Problem mit der Software gegeben zu haben. Beim zweiten Absturz jetzt in Äthiopien werden die Flugdatenschreiber noch ausgewertet und dann wird man mehr wissen. Aber die Ähnlichkeit dieser Abstürze ist schon sehr frappierend, vor allem weil es sich bei beiden Fällen um neue Flugzeuge handelte, die beide kein halbes Jahr alt waren.
Weiß man denn eigentlich mittlerweile mehr über die Ursachen für das Unglück in Indonesien?
Ja, da weiß man mehr. Es gibt zwar noch keinen endgültigen Abschlussbericht der Unfalluntersuchung, aber es ist soweit klar, dass es ein Problem mit dem System gegeben hat, das eigentlich ein Sicherheitssystem ist. Das Flugzeug nimmt automatisch mit diesem System die Nase runter in einer bestimmten Flugphase und der Pilot war hier nicht davon informiert und hat gegen das Flugzeug gekämpft, bis es abgestürzt ist. Das macht den zweiten Absturz sehr mysteriös, weil dieser Pilot auf jeden Fall von dem Indonesien-Absturz wusste und auch sehr sensibilisiert war, was dieses System anging. Und deshalb ist eben die große Frage, was ist hier eigentlich völlig schiefgelaufen, dass es zum zweiten Absturz kam?
Gibt es denn eigentlich noch mehr Erkenntnisse darüber, ob diese Baureihe, dieser Flugzeugtyp, ob der noch weitere Störungen hat? Ist da was bekannt?
Also es ist keine weitere Störung bekannt. Große Betreiber wie zum Beispiel Southwest Airlines oder auch Air Canada, die beide über 20 dieses Flugzeugtyps betreiben, haben beide gesagt, dass sie über 30.000 Flüge durchgeführt haben und es hat keine einzige Störung gegeben. Es sind keine Störungen bekannt mit dieser Baureihe dieses Flugzeugtyps bisher.
Volker, danke an dich für deine Einschätzung. Volker Tomalla, Chefredakteur von aerobus.de über die beiden Flugzeuge, die abgestürzt sind in Indonesien und vor einigen Tagen in Äthiopien. Beides mal derselbe Flugzeugtyp, nämlich eine Boeing 737 MAX 8. Und für die gilt jetzt eine Sperre im kompletten europäischen Luftraum. Darf dieses Flugzeug gerade nicht mehr fliegen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sarah Wagenknecht ist raus. Nicht komplett, aber als Fraktionschefin für Die Linke, da wird sie im Herbst nicht mehr kandidieren. 2 Monate lang hatte sie sich jetzt eine Pause genommen. Zu viel Stress, gesundheitliche Probleme, davon spricht sie selbst. Und dass ihr das eben gezeigt habe, dass es Grenzen gibt. Was bedeutet dieser Rückzug jetzt von Sarah Wagenknecht für die Partei, für Die Linke? Ich habe nachgefragt bei Matthias von Lieben, das ist unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Matthias, am Wochenende hatte Sarah Wagenknecht ja schon bekannt gegeben, dass sie sich aus der linken Bewegung Aufstehen zurückzieht, ab Herbst also den Fraktionsvorsitz abgibt. Bleibt es dabei oder wird sie sich komplett aus der Politik verabschieden?
Nein, es bleibt tatsächlich erst einmal nur dabei. Das hat sie eben auch noch mal vor der Fraktionssitzung ihrer Partei erklärt. Sie wird nicht erneut kandidieren bei den turnusmäßigen Wahlen. Im Herbst sollen die stattfinden. Aber Wagenknecht betonte eben auch, dass sie sich explizit nicht aus der Politik zurückziehen will.
Das heißt nicht, dass ich aufhöre, politisch zu arbeiten. Das heißt nicht, dass ich mein Mandat niederlege. Das werde ich alles weiterhin tun. Ich bleibe auch ein politischer Mensch. Und ich werde mich selbstverständlich auch weiter engagieren für die Dinge, für ein soziales Land, für meine Überzeugungen. Und werde ja selbstverständlich auch in diesem Jahr Termine wahrnehmen, auch in den anstehenden Wahlkämpfen.
Also sie bleibt der Partei auf jeden Fall erstmal erhalten und hat auch noch gesagt, sie wird eben weiter für ihre politischen Ziele kämpfen und hofft zum Beispiel in Zukunft auch wieder mehr Zeit zu haben, um zu publizieren. Das war in letzter Zeit nicht möglich und darüber will sie halt vermehrt politisch Stellung beziehen.
Und dieser Rückzug wegen gesundheitlicher Probleme, wie glaubwürdig ist der? Wie wird das bewertet?
Naja, also es ist eben erstmal ihre Begründung für den Rückzug. Sie hat auch nochmal betont, dass die letzten Monate sehr stressig waren für sie. Sie hat viele Termine wahrgenommen, auch in ihrer Funktion als Initiatorin der Aufstehenbewegung. Ja, und da hat sie einfach einen Punkt erreicht. Von einem Warnschuss hat sie da gesprochen, an dem man eben nachgeben müsse. Hinter vorgehaltener Hand wird sowohl bei der Linken intern als auch in der Öffentlichkeit schon kontrovers darüber diskutiert und auch hinterfragt, ob die Krankheit tatsächlich der ausschlaggebende Punkt war für die Entscheidung. Sie ist ja seit Jahren umstritten, konnte sich mit einigen Positionen, zum Beispiel in der Migrationspolitik, in der Partei nicht durchsetzen. Und ich glaube, dass Wagenknecht da jetzt ihre Gesundheit anführt, klingt erst einmal schlüssig, dient ihr aber, glaube ich, auch als willkommene Brücke, um sich politisch da etwas aus der Schusslinie zu nehmen.
Du hast das gerade schon gesagt, also durchaus ja eben umstritten in ihren politischen Äußerungen, Frau Wagenknecht, lag ja auch im Dauerstreit mit der Parteispitze. Es gab parteiintern eben auch viel Kritik, dass sie sich da so engagiert bei dieser Bewegung Aufstehen. Ist die Linke eigentlich auch erleichtert über diesen Rückzug, weil Sarah Wagenknecht als Störfaktor eigentlich jetzt weg ist?
Kommt tatsächlich ganz drauf an, wen man fragt in der Partei und in der Fraktion. Ich habe eben zum Beispiel kurz mit Sevim Dadelin gesprochen, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und Wagenknecht-Vertrauten. Und die sagt natürlich, nee, das ist ein Riesenverlust für die Linke, dass so eine kluge Politikerin und messerscharfe Rednerin in Zukunft nicht mehr Fraktionsvorsitzende sein wird. Die Folgen sind noch gar nicht absehbar, hat sie gesagt. Es gibt aber eben auch einige, die den Schritt als erlösend empfinden. Die meisten halten sich da zwar noch mit öffentlichen Stellungnahmen zurück, aber es wird durchaus auch als als richtiger und guter Schritt bezeichnet. Aber dass die Fronten da richtig verhärtet waren in letzter Zeit, ja fast schon vergiftet, das ist, glaube ich, kein Geheimnis gewesen. Und was man auch noch sagen muss, es war für die meisten ja eine faustdicke Überraschung. Also sie hatte keinem vorher mitgeteilt, dass sie nicht mehr kandidieren will in Zukunft. Und auch da waren einige ziemlich verstimmt.
Andererseits muss man sagen, Sarah Wagenknecht steht natürlich wirklich komplett für diese Partei. Also sie ist das Gesicht für die Linke, sehr populär. Eventuell wird es auch einfach ein bisschen schwierig, diese Lücke zu füllen, oder?
Glaube ich auch. Sehr schwierig, würde ich sogar sagen. Sie ist einfach immer noch die prominenteste Politikerin der Linken, gerade im Osten ungemein beliebt. Bei den Landtagswahlen in diesem Jahr im Osten könnte sie deswegen noch zu einem sehr wichtigen Faktor werden. Also ich würde sagen, wenn die Linke klug ist, wird sie ihren gesichtswahrenden Abgang gewähren und sie dann auch bewusst im Wahlkampf eben einbinden als Publikumsliebling. Und ja, du hast gesagt, sie ist das Gesicht der Linken. Und gerade kleinere Parteien hier in der Opposition im Bundestag brauchen eben solche Reizfiguren, die polarisieren und die auch Aufmerksamkeit schaffen.
Was ändert sich denn jetzt für die Linke? Also du hast ja gerade schon gesagt, ne, dass Wagenknecht jetzt weggeht. Das wird auch so bewertet parteiintern, dass man das eigentlich noch gar nicht richtig abschätzen kann. Aber für den Kurs der Linken, was bedeutet dieser Rückzug?
Also ich würde sagen, es ist vielleicht auch einfach eine neue Chance für die Linke, um sich wirklich in Zukunft auch neue Wählermilieus zu erschließen. Die Klientel der Partei hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die größten Mitgliederzuwächse kommen mittlerweile oder kann die Partei mittlerweile im Westen verzeichnen. Die Mitglieder und Wähler werden deutlich jünger, großstädtischer, haben häufiger akademischeren Hintergrund. Das ist die Linie von der Parteiführung. Die wollen eher die liberalen Leute ansprechen. Und auf der anderen Seite kann man sagen, alternde Ostpartei, ja, für die Wagenknecht eigentlich stand, die ist mittlerweile so ein bisschen abgemeldet, die gibt es so nicht mehr. Und ich glaube, in Zukunft kann dadurch auch eine Art Neuausrichtung stattfinden.
Was bedeutet der Rückzug von Sarah Wagenknecht für die Linke? Einschätzung dazu von unserem Korrespondenten aus Berlin, Matthias von Lieben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im vergangenen Jahr habe ich, glaube ich, die entspanntesten Kühe auf der ganzen Welt getroffen. Da war ich wandern in den Bergen und auf dem Rückweg zum Hotel sind wir über so eine riesige Blumenwiese gegangen und mittendrin so ein Weg und auf einmal auf dem Weg Kühe, 5 Stück. Eine hat gelegen, hat sich so die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen und die anderen haben wieder gekäut und ihr einfach ganz entspannt dabei zugeguckt und uns auch entspannt angeguckt.
Das klingt in der Tat
sehr
entspannt.
Das war wirklich ein bisschen idyllisch, ja. Aber manchmal kann es natürlich auch anders ausgehen bei Begegnungen mit Kühen. Es gibt Angriffe von Kühen auf Wanderer und in seltenen Fällen enden diese für Menschen eben auch tödlich. Nach einem aufsehenerregenden Fall in Österreich 2014 hat die Regierung dort jetzt einen Plan vorgestellt, wie solche gefährlichen Begegnungen von Touristen und Kühen eben verhindert werden sollen. Johannes Döbbelt aus unserem Team hat heute dazu recherchiert und mit Experten gesprochen. Johannes, erinnere uns bitte noch mal kurz daran, worum ging es 2014 in diesem Fall?
Da war eine deutsche 45-jährige Urlauberin mit ihrem Hund in den österreichischen Alpen unterwegs, wo eben dann auch Kühe auf der Alm waren. Und die Kühe fühlten sich offenbar bedroht, vermutlich von dem Hund der Frau, aber auch schon von anderen Hunden, die vorher da mit ihren Haltern vorbeigelaufen waren. Und die Kühe sind dann auf die Urlauberin zugelaufen und haben die Frau zu Tode getrampelt. Daraufhin gab es dann ein Gerichtsverfahren. Die Hinterbliebenen der Urlauberin hatten nämlich den Bauern, dem die Kühe gehörten, auf Schadensersatz verklagt. Und vor gut 3 Wochen hat das Gericht dann entschieden, ja, der Bauer muss Schadensersatz an den Witwer und an den Sohn der getöteten Frau zahlen. Insgesamt sind das rund 180.000 Euro plus noch einer monatlichen Rente an die Hinterbliebenen. Also da kam schon einiges zusammen, aber das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Das ist insofern erstaunlich, weil jeder, der schon mal in den Alpen unterwegs gewesen ist, der weiß eigentlich, dass da wirklich fast überall Kühe auf den Almen rumlaufen, viele auch irgendwie ohne Zaun, also einfach ganz frei. Wie hat denn das Gericht jetzt dieses Urteil begründet?
Also zusammengefasst sagt das Gericht, der Bauer habe in diesem Fall zu wenig getan, um vor den Gefahren dieser Kuhherde, in der auch kleine Kälber dabei waren, zu warnen. Man muss nämlich dazu wissen, wenn Kühe für Menschen gefährlich werden, dann sind das oft Mutterkühe, die eben ihre Kälber beschützen wollen. So war es wohl auch in diesem Fall. Und das Gericht sagt, es gab dort zwar Schilder, die vor den Gefahren warnen, aber das habe nicht ausgereicht, sondern an dem Wanderweg, wo dieser Angriff passiert ist, da hätte der Bauer auch einen Zaun aufstellen müssen. Dieser Wanderweg, der war nämlich ziemlich stark frequentiert an dem Tag. Außerdem war noch so ein großes Gasthaus in der Nähe. Also da war einfach insgesamt ziemlich viel los. Und deswegen war eben auch der Kontakt zwischen Menschen, deren Hunden und eben den Kühen da auch wahrscheinlich.
Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz und seine Regierung, die haben jetzt einen 4-Punkte-Plan vorgestellt zum Thema Kühe und Wanderer. Was steht denn da drin?
Der ist noch nicht so super konkret, aber es gibt eben diese 4 übergeordneten Punkte. Punkt 1 ist ein Ratgeber für die Almbauern, den es geben soll. Da geht es dann eben zum Beispiel um Infos dazu, wo Zäune sinnvoll sind und wo vielleicht auch solche Warnschilder ausreichen. Punkt 2 ist ein Verhaltenskodex für Touristen, eben für den richtigen Umgang mit den Kühen. Punkt 3 soll eine Gesetzesänderung sein, die etwas mehr Eigenverantwortung von den Touristen verlangt. Also da geht es dann auch zum Beispiel darum, wer am Ende haften muss bei solchen Unfällen. Und bei Punkt 4 geht es um entsprechende Versicherungen für die Bauern, die dann mögliche Schadensersatzforderungen übernehmen.
Dann lass uns noch mal gucken, also wenn man jetzt selbst eben in den Alpen unterwegs ist, da rumwandert, was sollte man denn beachten, damit eben jetzt nichts Schlimmes passiert?
Also erstmal muss man sagen, solche Unglücksfälle kommen zwar immer mal wieder vor, aber es ist schon sehr selten, dass Kühe Menschen angreifen, auch weil meist gar keine kleinen Kälber auf den Almen dabei sind, die Mütterkühe dann entsprechend verteidigen könnten. Aber es gibt schon so ein paar Regeln, die man als Wanderer beachten sollte. Darüber habe ich heute auch mit Peter Capellari vom österreichischen Alpenverein gesprochen. Und der sagt, wichtige Regel ist erstmal Abstand halten und wenn möglich einen Bogen um die Kühe machen. Gerade eben dann auch, wenn kleine Kälber mit dabei sind.
Eine Alm ist kein Streichelzoo, oder? Das ist auch die Kälber, wenn sie noch so putzig und niedlich aussehen, die Kälber zu streicheln, könnte eine Provokation oder eine Reaktion bei der Mutterkuh auslösen, die dann probiert, ihr Kalb zu verteidigen.
Ja, und dann natürlich auch noch sowas wie sich ruhig verhalten, die Kühe nicht provozieren und nicht einfach so über Zäune drüber klettern, wenn welche da sind.
Was ist, wenn ein Hund mit dabei ist? Also das zeigt ja jetzt eben auch der Fall dieser deutschen Urlauberin. Da muss man wahrscheinlich nochmal doppelt aufpassen.
Ja, also auch in den Fällen, wo Menschen angegriffen wurden, auch noch in anderen, da waren tatsächlich oft Hunde mit dabei, weil die Kühe sich dann eben von denen bedroht fühlen. Hier gilt dann erstmal Hunde an die Leine nehmen. Aber, das finde ich ganz interessant, wenn die Kühe dann doch mal auf einen zukommen sollten, vielleicht auch schon erkennbar aggressiv sind dabei, dann sollte man den Hund lieber laufen lassen, sagt Peter Capellari.
Rechtzeitig den Hund von der Leine lassen. Der Hund ist immer schneller als die Kuh und der Hund, der saust davon und die Kuh ist damit abgelenkt und damit ist die Gefahr gebannt.
Die österreichische Regierung will etwas dafür tun, dass Touristen und Kühe in den Wandergebieten sicher nebeneinander unterwegs sein können und hat dazu einen Plan vorgestellt. So ganz konkret ist er noch nicht, aber alles, was man darüber schon weiß, habt ihr gehört von unserem Reporter Johannes Dobbelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Frau wird mutmaßlich vergewaltigt, aber weil sie angeblich zu männlich ausgesehen habe für eine Frau, sind zwei mutmaßliche Täter in Italien freigesprochen worden. Dieses Urteil ist schon aus dem Jahr 2017 und sorgt jetzt für Diskussionen in Italien selbst und auch bei uns. Auf Twitter zum Beispiel gab es heute viele Reaktionen, die vor allen Dingen eins zeigen. Wie kann es zu so einem Urteil kommen? Und darüber spreche ich jetzt mit Tassilo Forchheimer. Das ist unser Korrespondent in Rom. Tassilo, vielleicht fangen wir mal von vorne an. Worum geht's bei diesem Fall genau?
Das ursprüngliche Ereignis liegt ganz weit zurück im Jahr 2015. Damals ist eine 22-jährige Frau aus Peru in eine Polizeistation in Ancona gekommen und hat zwei Italiener angezeigt, mit denen sie zunächst mal einen feuchtfröhlichen Abend verbracht habe, so hat sie erzählt. Und dann ist sie von einem der beiden Männer vergewaltigt worden, während der andere Schmiere gestanden habe. Dafür sind die beiden dann ein Jahr später, 2016, zu Haftstrafen verurteilt worden, 5 und 3 Jahre immerhin. Im Jahr 2017 ist diese Verurteilung dann allerdings wieder im Berufungsverfahren aufgehoben worden.
Und wie wird diese Aufhebung des ersten Urteils begründet?
Das ist genau das, was hier die große Aufregung verursacht. Eine der Begründungen lautete, die Darstellung der Frau sei nicht glaubwürdig, weil das Opfer für eine Vergewaltigung nicht attraktiv genug gewesen sei. Und das Opfer, das vermeintliche Opfer, habe dem Vergewaltiger ja nicht einmal gefallen, so die Richter. Als Beleg dafür dient wirklich absurderweise der Telefonbucheintrag im Handy des Hauptangeklagten. Dort war das Opfer nämlich nicht mit seinem weiblichen Namen abgespeichert, sondern nur mit dem Schlagwort Wikinger, woraus man schon ablesen könne, dass der wiederum die Frau für zu männlich gehalten habe. Aus diesem Gedankenkonstrukt haben die Richter dann abgeleitet oder die Schlussfolgerung gezogen. Die Frau aus Peru hat sich das alles nur ausgedacht, um vor ihrer Mutter besser dazustehen. Und was den Fall wirklich speziell macht, ist, diese Richter, von denen ich gesprochen habe, waren alle drei weiblich. Also es sind drei Richterinnen zu diesem schwer nachvollziehbaren Freispruch gekommen.
Ja, das sorgt wahrscheinlich nicht nur bei mir gerade echt für Kopfschütteln, sondern eben auch in Italien. Wie sind denn die Reaktionen dort auf dieses Urteil?
Natürlich großes Entsetzen, vor allem Frauenrechtsgruppen laufen Sturm gegen das Gericht. Es hat sogar schon eine große Demonstration gegeben vor dem Gericht in Ancona. Also der Tenor all dieser Reaktionen lautet, es kann ja wohl nicht angehen, dass man als Opfer von sexueller Gewalt nachträglich als Täter dargestellt wird.
Und hat man irgendwie schon Reaktionen eben von dieser Frau aus Peru eben? Hat die schon darauf reagiert? Oder ich weiß nicht, ihre Anwältin, eine Anwältin hat sie, glaube ich, ne?
Ja, also die Frau hat längst reagiert. Sie hat eine neue Verhandlung gefordert. Und dem hat nun das oberste Gericht in Italien, das sogenannte Kassationsgericht, inzwischen auch stattgegeben. Also der Fall wird noch einmal verhandelt werden, in diesem Fall in Perugia, also an einem anderen Ort. Und überhaupt erst durch dieses Wiederaufnahmeverfahren ist der ganze Fall überhaupt erst bekannt geworden. Den kannte bis jetzt keiner.
Tassilo, vielen Dank an dich für diese aktuellen Infos. Ein Gericht in Italien hat zwei mutmaßliche Vergewaltiger freigesprochen. Angeblich sei das Opfer gar nicht attraktiv genug gewesen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der hier ist schlimm, finde ich. Der ist wirklich schlimm. Hinterlass ein Funkeln, wo auch immer du bist. Oder warte nicht, die Zeit ist niemals reif. Oder nur wer Grenzen überschreitet, wird neue Horizonte entdecken. Alter, diese Sinnsprüche kommen doch direkt aus der Hölle, oder? Da kann mir doch niemand was erzählen. Völlig sinnlos, halbgar und jeder kennt die, auch ihr. Ihr habt die garantiert schon mal irgendwo gelesen. Wobei, sinnlos, es gibt halt Menschen, die können mit diesen Alltagsweisheiten unheimlich viel anfangen. Nur wie viel Weisheit steckt denn wirklich drin in solchen Sinnsprüchen? Das hat Wissenschaftlerinnen aus den USA interessiert. Die haben das untersucht, was wir als weise empfinden. Denn dafür gibt es anscheinend Kategorien. Unser Reporter Stefan Beuting ist heute mal dieser Frage nachgegangen mit einem Mikro und einem Zettel voller kleiner Weisheiten.
Kluge Zitate. Spielen die eine Rolle für dich?
Eigentlich eher nicht.
Das ist Julie. Und Julie muss sowas wie eine Ausnahme sein. Denn allein ein Blick ins Netz verrät, dass Zitate der Renner sind. Zitate.de hat 12.000 Einträge. Aphorismen.de mehr als 210.000 Zitate, Sprüche, Gedichte. Ein großes Angebot mit einer kaum überschaubaren Zahl kluger und klügster Gedanken.
Weise Menschen haben das wahrscheinlich sich ausgedacht oder haben ihr Leben gelebt und dann ihr Leben so in so ein Zitat gepackt. Ja. Und ich glaube, da kann man sich schon viel von abschauen.
Die Frage ist aber, sind die alle gleich gut oder gibt es da doch vielleicht Unterschiede? Das wollten vier US-Psychologinnen herausfinden und haben Kategorien dafür entwickelt, was wir für weise halten und was nicht.
Ja, es gibt ein Zitat, das heißt "The time is always right to do what is right" von Martin Luther King. Und das finde ich ein richtig, richtig gutes Zitat.
Genau 157 solcher Weisheiten haben die Psychologinnen ausgewählt und diese knapp 200 Versuchspersonen vorgelegt. Die mussten dann entscheiden, was weise ist und was nicht.
Eckhart Tolle hat gesagt, du kannst dich nicht selber finden, indem du in die Vergangenheit gehst. Du findest dich selber, indem du in die Gegenwart kommst. Ja, ich glaube, da steckt sehr viel Weisheit drin.
Also ich würde das hier als sehr weise einschätzen.
Mhm. Das ist also die Herrschaft über den Augenblick.
Ist die Herrschaft über das Leben.
Nach vielen Durchläufen haben die Psychologinnen bei den Zitaten, die als weise gelten, Muster entdeckt. Die Wissenschaftlerinnen fanden 5 Kategorien. Humor und Emotion, Offenheit, zeitliche Rückschau und Erfahrung. Heraus kam, dass Humor und Emotion und Offenheit die Zitate weniger weise scheinen lassen. Wenn sie sich aber auf die Vergangenheit beziehen und vorgeben, Erfahrung zu vermitteln, dann schon.
Jean-Jacques Rousseau hat gesagt, nicht der Mensch hat am meisten gelebt, welcher die höchsten Jahre zählt, sondern der, welcher sein Leben am meisten empfunden hat. Ja, ich glaube, das ist so mittelweise.
Die Wissenschaftlerinnen fanden dabei noch etwas anderes heraus. Dass einfache Zitate weniger weise gelten als furchtbar komplizierte.
Adorno hat gesagt, die metaphysischen Interessen der Menschen bedürften der ungeschmälerten Wahrnehmung ihrer materiellen. Solange diese.
Das Zitat geht übrigens über 4 Zeilen, wird hinten raus noch komplizierter.
Nur wenn was ist, sich ändern lässt, ist das, was ist, nicht alles. Ja, das hört sich sehr weise an, weil ich es noch nicht verstehe, ehrlich gesagt.
Ein anderer Effekt, die Anrede. Wenn das Zitat mit Ich und Wir gespickt ist, bekommt es ein niedrigeres Rating.
Mittel bis wenig.
Aber wenn ein Du vorkommt, mehr.
Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auf jeden Fall, ja. Also da fühlt man sich natürlich erstmal direkt angesprochen.
Marion Weiß ist Psycholinguistin und Führungscoach. Und sie kennt diesen Effekt, den das Du hat.
Die Wir-Komponente bedeutet ja, dass man selber noch was zu tun hat und auf gleicher Ebene agiert und dass deshalb ein bisschen weniger kompetent wahrgenommen wird. Insofern kann ich schon nachvollziehen, dass die Du-Komponente sozusagen die wirksamste ist.
Auf Marion Weiß' Homepage stehen zig Zitate von Shakespeare, Van Gogh, Mark Twain. Frage, sind die nach ihrem Weisheitsgehalt ausgesucht?
Na, Zitate an und für sich können nicht weise sein, weil sie ja nur Worthülsen sind. Aber die Gedanken dessen, also desjenigen oder derjenigen, die sich mit dem Zitat beschäftigt, intellektuell und affektiv, für den können sie unter Umständen eine gewisse Wahrheit bedeuten und weise werden.
Das Zitat als kognitiver Beginn für einen Prozess, eine Art Türöffner. Dann wird eine Erkenntnis zum Gefühl und dann zur Handlung. Zitate können helfen, so einen Prozess anzustoßen.
Ja, also ich finde lebenslanges Lernen und Wachsen ganz toll, denn dafür sind wir Menschen da, wie der Vogel zum Fliegen ist der Mensch auf Wachstum angelegt. Das sieht man ja schon im Mutterleib, wie schnell das geht, dass man wächst, wie schnell man laufen lernt, wie schnell man sprechen lernt und plötzlich stagniert das Ganze.
Auch wenn Zitate nie absolut weise oder nicht weise sind, manche können Schwingungen auslösen und dann kann mehr draus werden. Und wer jetzt berühmter Zitateautor werden will, der bekommt hier noch den psycholinguistischen Killer-Tipp von Niklas.
Die Gefühle sollten ein bisschen vielleicht rausgelassen werden, wenn man sehr weise klingen will. Ja. Und man muss dich, also man muss du sagen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.